Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
So sieht's aus. Herzlich willkommen heute mit einem kleinen Kompressor-Kunstspezial. Der Maler Norbert Bisky beteiligt sich an einer Postkartenaktion für die Ukraine. Die Heidelberger Sammlung Prinzhorn erinnert an eine fantastische Künstlerin aus der Psychiatrie und im Frankfurter Architekturmuseum. Da macht man sich Gedanken um Nachhaltigkeit am Bau. Unter den zahlreichen Hilfsprojekten für die Ukraine gibt es jetzt auch eins für die Fans zeitgenössischer Kunst. Die Geschwister Franziska Lemoeur und Johannes Sperling haben die Initiative Postcards for Ukraine ins Leben gerufen. Und das Prinzip funktioniert folgendermaßen. International bekannte Künstlerinnen und Künstler sind eingeladen, eine Postkarte zu gestalten und die dann per Post nach München in die Galerie zu schicken. Nach und nach werden diese Postkartenkunstwerke dann bei Instagram veröffentlicht und gegen eine Spende von jeweils mindestens 350 Euro zum Kauf angeboten. Interessenten können sich eintragen und wer den Zuschlag dann erhält, das entscheidet ein Zufallsgenerator. Über 150 Postkarten sind da schon angelandet. Eine davon hat der Künstler Norbert Bisky beigesteuert und mit dem spreche ich jetzt. Hallo, schönen guten Tag, Herr Bisky.
Hallo, guten Tag.
Was hat Ihnen an dieser Idee gefallen? Warum machen Sie mit?
Zum einen mache ich im Moment bei allem mit, was die Situation in der Ukraine aufmerksam macht und in irgendeiner Weise diesen Menschen hilft, die von dieser furchtbaren Situation, diesem irrsinnigen Krieg betroffen sind. Also habe ich schon bei ganz vielen vergleichbaren Aktionen auch mitgemacht. In diesem Fall sind es zwei gute Freunde, die ich sehr lange kenne und die immer wieder tolle Projekte machen und schon mal vor ein paar Jahren ein Postkartenbuch gemacht haben. Und die haben mich jetzt gefragt, ob ich eine Postkarte schreiben würde, um die Ukraine zu unterstützen. Ja, klar, sofort, bin ich sofort dabei.
Und was für ein Motiv haben Sie für Ihre Postkarte gewählt?
Das ist natürlich immer schwierig, weil auf der einen Seite haben wir diesen entsetzlichen Krieg, auf der anderen Seite ist es blöd, wenn ich es blöd finden, wenn ich jetzt altkluge Motive oder Kommentare zur militärischen Situation oder so abgeben würde. Also ich bin da sehr zurückhaltend, das so Agitprop-mäßig umzusetzen. Deshalb habe ich gedacht, ich schicke aus meiner zweiten Heimat, also ich habe ein Atelier in Spanien, auf einem kleinen Dorf, wo ich sehr zurückgezogen gut arbeiten kann. Dort bin ich in den Dorfladen gegangen, habe eine Postkarte gekauft und habe die mit schwarzem Papier überklebt und auf dieses schwarze Papier eine Zeichnung gemacht von einer springenden, fallenden Figur und so kleine Durchblicke in den schwarzen Karton geschnitten, damit man auch noch die schöne spanische Postkarte so ein bisschen durchfunkeln sieht. Mhm. Und schauen sich das Motiv an, aber so in etwa mit Worten beschrieben.
Das finde ich, macht schon ganz, ganz schön deutlich, dass ja die Postkarte eigentlich von Hause aus etwas sehr Erfreuliches ist. Wie würden Sie Ihren Bezug zu Postkarten sonst beschreiben? Also wir alle bekommen ja sehr, sehr gerne welche, aber sind Sie auch jemand, der sonst noch regelmäßig welche schreibt?
Ehrlich gesagt, nein, überhaupt nicht. Und ich fand das auch komisch, wie ich mich da entwöhnt habe von. Das heißt, ich wollte das dann immer irgendwie checken. Kann ich das jetzt einfach so wirklich in den Briefkasten werfen und kommt denn das dann an oder kommt es nicht an? Und wann ist es denn angekommen und gibt es dann einen Tracker? Das ist schon interessant, wie sehr ich zumindest von so Brief- und Postkarten entwöhnt bin und komplett auf digitale Kommunikation umgestellt bin.
Ja. Herr Bisky, jetzt haben wir uns hier in der Redaktion gefragt, warum eigentlich jeder Künstler, jede Künstlerin bei dieser Aktion nur eine Karte zur Verfügung stellt. Also es würden ja sicher weit mehr Exemplare weggehen, wenn man die jetzt vervielfältigen würde. Und dann hätte man ja auch gleich viel mehr Geld für diesen guten Zweck in der Kasse. Also geht es hier am Ende dann möglicherweise doch aber auch wieder um künstliche Verknappung, um dann irgendwann irgendwelche Fantasiepreise für die Zukunft zu sichern?
Nein, ich glaube, das ist ein großes Missverständnis, immer wenn es um Künstler und wenn sie was in Auktionen für gute Zwecke geben, auftaucht, dass man denkt, irgendwie die Künstler wollen sich damit produzieren. Sehen Sie, also ich bekomme hier wirklich jede Woche irgendwelche Anfragen. Davon sind ganz viele auch sehr gute dabei, die ich gar nicht bearbeiten kann, weil ich sozusagen sonst nur für so Charity-Auktionen was hergeben würde und gar nicht mehr eine Ausstellung bearbeiten könnte. es geht darum, für dieses schreckliche Problem, diesen furchtbaren Krieg, weiter die Aufmerksamkeit wachzuhalten. Und das ist das, was Künstler können. Die Künstler sind ja gar nicht die, die das Geld haben in der Gesellschaft, sondern es gibt unheimlich viele Menschen, die sehr, sehr viel Geld haben und Möglichkeiten haben, das Gute zu unterstützen und das Schlechte zu bekämpfen. Und die Künstler können darauf aufmerksam machen und können sagen, hey, schlaft nicht ein, jetzt kommt der Winter, wir wissen, es ist schwierig, es gibt eine Energiekrise, alles dramatisch, aber der Krieg ist noch da, wir müssen den Leuten dort helfen, das ist so eine große Ungerechtigkeit und das ist das, was die Künstler da jetzt tun. Wie schon gesagt, das ist ja nicht die einzige unterstützende Aktion zugunsten der Ukraine. Ich war gestern auf einer Eröffnung von einer ukrainischen Künstlerin hier in Berlin, Olena Pronkina, eine fantastische Ausstellung, die hat einen Preis bekommen. Ich habe selbst eine Edition herausgegeben Anfang des Jahres. Wir haben da über 200.000 Euro eingenommen, zusammen mit der Königgalerie. Das ist alles direkt an Hilfsorganisationen geflossen. Es geht in diesem Fall darum, die Aufmerksamkeit wachzuhalten und zu sagen, Leute, findet euch nicht mit dieser Ungerechtigkeit dieses Krieges ab.
In diesem Sinne, Norbert Biski ist einer der zahlreichen Künstler, der die Aktion Postcards for Ukraine unterstützt und im Rahmen der Berliner Art Week zeigt die Berliner Galerie Johann König außerdem gerade Norbert Biskis Bilderzyklus Taumel. Ganz herzlichen Dank und einen schönen Tag für Sie, Herr Biski.
Ich danke Ihnen.
Hort, das ist ein Wort mit einer eigentümlichen phonetischen Härte. Laut Lexikon bedeutet es einerseits Schutz und Schatz. Hort kann auch einen Ort der Zuflucht meinen und im Behördenjargon meint Hort schnöde einen Tagesbetreuungsplatz für schulpflichtige Kinder. Hort, so heißt auch der neue Band der Hamburger Comic-Künstlerin Marie Pohl, der uns in eine Dreier-WG mit vollkommen ungewöhnlichen Frauen einerseits und in das Leben dreier verwahrloster Kinder andererseits führt. Wie sich die Leben dieser Menschen anfangen zu kreuzen und was das alles über sie und ihre Sehnsüchte erzählt, darüber sprechen wir jetzt mit Marie Pohl höchst selbst. Herzlich willkommen im Kompressor.
Hallo.
Über solche Frauen wie Denise, Petra und Ulla habe ich wirklich noch nie gelesen. Also Petra ist Bodybuilderin, extrem muskulös. Ulla ist riesig, sie ist dick. Denise hat eigentlich ihren Körper mit einem Schlangenarm und einem Schlangenbein modifiziert. Wie sind Sie auf diese Ladies gekommen?
Figuren sind für mich eigentlich immer die Vehikel, mit denen ich überhaupt ins Erzählen komme. Und so spezielle körperliche von Petra, Ulla und Denise sind in meiner Arbeit eigentlich viel zu finden. Und das Äußere von Figuren erfinde ich sogar oft zuerst, um dann der Figur im Laufe einer Geschichte eine Innerlichkeit zu geben. Also erzählerisch versuche ich, glaube ich, so einen Moment herzustellen, in dem der Blick von Äußerlichkeiten sich zu einer Empathie für eine Person wandelt.
Mhm.
Und als ich Hort anfing, hatte ich eine große Sehnsucht nach übergroßer Weiblichkeit. Das klingt ein bisschen diffus und fühlte sich auch so an. Aber ich meine damit so ein Gefühl des Gehaltenwerdens, eine fürsorgliche Präsenz, die ja im Grunde geschlechtslos ist, aber eben mit Mütterlichkeit assoziiert wird. Und in meiner Vorstellung traten aus diesem Nebel Petra, Ulla und Denise. Körperlich starke, riesenhafte und wehrhafte Frauen.
Interessant. Jetzt leben diese Frauen nicht nur zusammen, sie übernehmen auch Verantwortung füreinander, sie sorgen füreinander und Sie finden immer wieder unterschiedlichste Referenzen für dieses Dreigestirn. Also einmal sind die gezeichnet wie Raphaels drei Grazien. An anderer Stelle ist von den Gorgonen aus der griechischen Mythologie die Rede. Und dann heißt es auch wiederum an anderer Stelle, seien drei kaputte, nackte Mädchen. Also sind dann aber auch diese vornehmlich starken, geradezu superheldenartige Frauen schon, aber auch in ihrer Identität fluide, kann man sagen, oder?
Also das, was Sie ansprechen, da geht es hauptsächlich um die Figur von Ulla. Und offensichtlich geht es auch in dem Buch um Bilder von Weiblichkeit und deshalb auch um Bildnisse von Weiblichkeit. Und Ulla ist Restauratorin in einem Museum. Sie restauriert zerbrochene Marmorskulpturen. Und ich zeige ihren Beruf sozusagen als den einer Repariererin und Heilerin von Körpern. Denn Skulpturen stehen ja zuerst einmal für Körper. Die drei Grazien oder die Gorgonen sind eben alte Darstellungen von Frauenkörpern, die kaputt in Ullas Werkstatt ankommen, ob nun von Bilderstürmen zerstört oder einfach mitgenommen vom Zahn der Zeit. Und Ulla setzt sie zusammen, so gut es geht. Und obwohl es alte Steine sind und auch unzeitgemäße Frauenbilder, zeigt sich darin eine Zärtlichkeit und im Grunde ein wohlwollender Blick aufs Kaputtsein auch.
Jetzt betreten wir eine vornehmlich reale Welt, wie wir sie kennen, in der aber diese Fantasiewesen, wie wir sie hier auch kennenlernen, normal sind. Also vor allem doch auch diese Hybride, die sich aus Teilen von Tieren und Menschen zusammensetzen. Im Grunde wie Zentauren. Also Denise ist ja sowas, diese Schlangenfrau. Aber es gibt zum Beispiel auch Käbis, also Catbabies, die mit Fell geboren werden. Was fasziniert Sie so an dieser Verbindung von Mensch und Tier?
Also die zugrunde liegende Idee zu Denise Körper mit Modifikationen und den Kindern mit Fell im Gesicht war, wenn es biologisch und technisch möglich wäre, würden sich Menschen teilweise oder ganz in Tiere verwandeln, um körperliche Erfahrungen jenseits des Menschseins zu machen. Also und die Tiere oder Teile von Tieren, die sie wählen würden, die wären bestimmt genauso bedeutsam oder eben unbedeutsam wie Tattoos, die sich Menschen heute stechen lassen. Eltern könnten eben ihre Babys durch harmlose Eingriffe Katzenfell wachsen lassen, weil es so schön weich ist. Es wäre möglich, Menschen würden es tun. Und wichtig ist mir bei der Idee, dass es weder um Magie noch um Abstammung geht. Ich weiß jetzt gar nicht, was bei Zentauren der Fall wäre, sondern dass in meiner Geschichte im Falle von Erwachsenen es um frei gewählte körperliche Attribute geht, die die körperliche Erfahrung verändern. Und indem sich Denise mit Schlangengliedern ausstattet, gestaltet sie ihren Körper, den sie von Natur aus hat. Ihr entspricht dieser Körper aber nicht ganz. Sie möchte ihn verändern, um etwas vermeintlich Fremdes erweitern. Und die ohnehin unscharfe Trennlinie zwischen Natur und Künstlichkeit wird total verwischt. Wie fühlt es sich an, eine Schlange zu sein?
Sie lassen diese drei, Denise, Ulla und Petra, jetzt auf drei Kinder treffen, die ja doch ziemlich verwahrlost in so einer vollgerümpelten Wohnung in der Nachbarschaft hausen, sich selbst überlassen sind. Wie kamen Sie darauf, diese drei Frauen nun ausgerechnet auf diese schutzbedürftigen Kinder treffen zu lassen?
Also als ich das Buch anfing, war ich Mitte 30 und alle um mich herum waren eigentlich schwanger. Die meisten Freundinnen traten in neue Lebensphasen ein und mir fehlten Erzählungen von Erwachsenen ohne Kinder. Mir fehlten Geschichten vor allem von Frauen, die dem Kinderkriegen vielleicht ambivalent gegenüberstanden oder die Mutterrolle nicht einfach so annehmen konnten oder die sogar befangen gegenüber Kindern waren. Also deshalb war die wichtigste Frage in dem Buch für mich, was ist mit dieser gesellschaftlichen Erwartung anzufangen, Mutter sein zu wollen oder überhaupt mütterlich sein zu müssen? Wie viel davon ist eine geschlechtsspezifische Zuschreibung und wie viel ist Teil von einem selbst? Frau sein geht ja nicht einher mit Mutter sein und Mutter sein geht eben auch nicht einher mit mütterlich oder fürsorglich sein. Mancher Vater ist fürsorglicher als eine Mutter. Und ich wollte mit der Geschichte zeigen, dass die Frage nach Care oder Fürsorglichkeit alle betrifft, weil es eine Voraussetzung zum Leben ist. Aber ein traditionelles, idealisierendes Mutterbild geht davon aus, dass das Sorgen für Kinder ein in Anführungszeichen natürlicher, weiblicher Liebesdienst ist. Und das engt ein und macht unfrei, vor allem, wenn es den Blick darauf verstellt, ob man die Verantwortung für Kinder überhaupt übernehmen will. Ich wollte das Rollenklischee nicht produzieren, aber gleichzeitig musste ich mich ja damit auseinandersetzen. Und Fürsorglichkeit und Empathie sind für mich große Werte, menschliche, nicht weibliche natürlich. Und ich habe dann diese Frauen erfunden, die eine enge Freundschaft haben und fürsorglich zueinander sind. Die Frauen sollten keine Kinder haben, sich aber trotzdem um Kinder kümmern, die ihnen zufällig begegnen. Es ist eben am besten für sich selbst und für alle anderen, die Wahl zu haben, sich zu kümmern und nicht Sorgearbeit zu machen, weil man eine Erwartung erfüllen will oder weil es sonst niemand macht. Und diese Wahl haben die Protagonistinnen und sie entscheiden sich fürs Kümmern, aber jede auf ihre Art.
Ja, und dann natürlich auch sehr attraktiv das Modell von Denise, die ja am Ende Schlangeneier gebären kann, die sie dann auch mit Unterstützung der anderen auch noch ausbrütet. Hochinteressant übrigens, wenn wir über diese Mutterfiguren sprechen, dann ist es auch die zunächst doch so abwesend scheinende Mutter dieser drei verwahrlosten Kinder, deren Rolle sich ja dann ganz am Ende auch doch nochmal wandelt. Das war offenbar auch wesentlich wesentlich, um ja zu verhindern, dass wir uns also so ein einfaches Urteil über sie bilden, oder?
Ja, genau. Also die Geschichte ist ja zusammengesetzt aus Alltäglichkeiten und der große Bogen ist die langsame, fast zögerliche Annäherung zwischen den drei Frauen und den Kindern. Eine Art Familie entsteht und diese Spannung, also die Spannung, die Alltäglichkeiten hoffentlich zusammenhalten, ist eben diese ganz abwesende Figur von der eigentlichen Mutter. Und sie fehlt den Kindern und wahrscheinlich auch den Leserinnen und taucht dann aber irgendwann wieder auf. Und elterliche Überforderung und Vernachlässigung und dann wieder liebevoller Umgang sind ja auch kein Widerspruch. Also wie wir über Mütter urteilen, ist ja oft sehr schwarz-weiß, weil wir sie idealisieren und dann wieder vom Sockel stoßen. Und deshalb wollte ich offen lassen, wer diese Mutter genau ist, um so eine Projektionsfläche auch herzustellen.
Fragen des Zusammenlebens, des Füreinander Verantwortung übernehmens in ja unerhörter, noch nie gesehener Weise illustriert. In Hort, dem neuen Band der Comic-Künstlerin Marie Pohl. Erschienen ist der Band in der Edition Moderne. 368 Seiten kosten 28 Euro und im Rahmen des Hamburger Comic-Festivals, da gibt es außerdem ab dem 1. Oktober auch noch eine Ausstellung zu dem Band Hort, und zwar im Raum für Illustration in der Hamburger Paul-Rosen-Straße 4. Marie Pohl, vielen Dank für diesen Band und für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Alexandra Nestmann.
Der Regisseur Wim Wenders ist mit dem japanischen Kulturpreis Premium Imperiale ausgezeichnet worden, der als Nobelpreis der Künste gilt. Er sei einer der Künstler, die dazu beigetragen hätten, die Weltgemeinschaft zu bereichern, teilte die Japan Art Association mit. Neben Wenders wurde der chinesische Künstler Ai Weiwei in der Kategorie Bildhauerei geehrt. Das Preisgeld beträgt etwa 100.000 Euro. Wenders ist vor allem für Filme wie Paris, Texas und Der Himmel über Berlin bekannt. Angesichts der Antisemitismusvorwürfe hat die Documenta-Findungskommission sich hinter das Kuratorenkollektiv Ruan Grupa und weitere Künstler gestellt. Der von Medien und Politik auf das gesamte Team ausgeübte Druck sei unerträglich geworden, hieß es. Das Gremium appellierte an den Aufsichtsrat, sicherzustellen, dass die Kunstschau bis zum geplanten Ende vollständig geöffnet bleibe. Dies nicht zu tun und sich damit politischer Einflussnahme zu beugen, wäre ein historisches Versäumnis. Wir lehnen Antisemitismus ebenso ab wie dessen derzeitige Instrumentalisierung, die der Abwehr von Kritik am Staat Israel und seiner derzeitigen Besetzungspolitik palästinensischer Gebiete dient, heißt es in einer Stellungnahme, die von 8 Mitgliedern der Findungskommission unterschrieben ist. Zuletzt waren bei der Kunstschau Filmvorführungen in die Kritik geraten. Wichtige Zeitdokumente, sagte die Vorsitzende des Expertengremiums und Konfliktforscherin Nicole Deitelhoff im Deutschlandfunk Kultur. Diese müssten aber kritisch eingeordnet werden.
Es ist in diesem Film, in den Off-Kommentaren, aber auch in den Film selber von Konzentrationslagern, die Israel eingerichtet habe, die Rede. Von der faschistischen Natur des israelischen Staats und vom Genozid an den Palästinensern. Und wenn man das alles drei zusammennimmt, dann ist das eben eine Gleichsetzung mit dem nationalsozialistischen Regime. Und das ist der Inbegriff von Antisemitismus. Und das muss man eben dann einfach auch so klar benennen. Und wenn man das so klar herausgearbeitet hat, dann muss man sich dazu verhalten.
Die Vorsitzende des Expertengremiums Nicole Deitelhoff. Der Deutsche Bibliotheksverband beobachtet einen zunehmenden Druck auf Bibliotheken, bestimmte Bücher aus dem Bestand zu entfernen. Sie sehe diese Entwicklung mit Sorge, erklärte DBV-Bundesgeschäftsführerin Schleihagen in Berlin. Entsprechende Bestrebungen gebe es vornehmlich von rechten, aber auch von linken Gruppierungen oder von Leserinnen und Lesern. Es handle sich meistens um politische Literatur, aber auch um religiöse oder esoterische Werke, oft auch um Kinderbücher. Es gebe dann Forderungen per Mail oder Flyer in den Regalen, aber auch zerrissene Bücher oder das Personal werde angegangen. Die bekannteste unabhängige russische Zeitung Novaya Gazeta darf auch im Internet nicht mehr erscheinen. Russlands oberster Gerichtshof habe die Lizenz entzogen, gab die Zeitung bekannt. Die Medienaufsichtsbehörde hatte dem Blatt bereits die gedruckten Ausgaben verboten, mit der Begründung, gegen das Gesetz gegen ausländische Agenten zu verstoßen. Die Novaya Gazeta kündigte an, ihre Berichterstattung bis zum Ende des Ukraine-Konflikts auszusetzen. Die meisten Reporter und Redakteure der Zeitung haben Russland verlassen.
Eigentlich wollte sie Opernsängerin werden, aber als Else Blankenhorn mit 26 Jahren ihre Singstimme verlor, muss sie das so sehr aus der Bahn geworfen haben, dass sie sich weitgehend in eine Welt zwischen Wahn und Fantasie verabschiedet hat. Ihr halbes Leben verbrachte die Tochter aus gutem Hause in einem vornehmen Sanatorium am Bodensee als Gattin im Geiste, wie sie sagte, Kaiser Wilhelms II. Gleichzeitig schuf Else Blankenhorn einzigartige Kunstwerke, für die sich wiederum der Kunsthistoriker und Psychiater Hans Prinzhorn interessierte. Der schuf die Sammlung Prinzhorn, die erste und bis heute wohl berühmteste Kunstsammlung von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Zum 100. Geburtstag von dieser Sammlung sehen wir jetzt die erste große Else Blankenhorn-Retrospektive. Ingrid von Balmer hat die Schau kuratiert und mit ihr sprechen wir jetzt. Hallo, schönen guten Tag nach Heidelberg.
Guten Tag, Frau Ofer.
Diese Retrospektive trägt den schönen Titel »Das Gedankenleben ist doch wirklich«. Das ist sicher ein Zitat von Else Blankenhorn. Was zeichnet diese Kunst aus? Warum sind gerade diese Bilder so besonders wertvoll, auch unter künstlerischen Aspekten?
Sie schuf zum Beispiel Pflanzenpaare, die symbolisch für die Beziehung zwischen Mann und Frau stehen. Da sind Liebesbeziehungen getarnt in der Natur oder eingebettet in eine florale Umgebung, die sozusagen dann die Fortpflanzung symbolisieren. Also keinen direkten sexuellen Kontakt, sondern subtil in der Natur verborgen. Dann hat sie patriarchalische Figuren, Gott, Vater, Kaiser in großformatigen Ölgemälden dargestellt, sehr farbenprächtig und mit starken Kontrasten. Dann hat sie sehr viel symbolische Bildkompositionen, die ganz schwer zu entschlüsseln sind und die aber den Betrachter wirklich einfangen und rätseln lassen, was überhaupt damit gemeint ist. Sie hat Architekturen, Landschaften dargestellt, sehr viele religiöse Motive und auch Selbstbildnisse, wo sie sich selbst in unterschiedlichsten Rollen darstellt.
Frau von Balmer, jetzt ist Else Blankenhorn mit nur 47 Jahren verstorben. 1920 war das, nach einer Krebsoperation. Wie stand es eigentlich zu ihren Lebzeiten um Ruhm und Anerkennung?
Damals war das so, dass Frauen gar nicht zugelassen waren in Kunstakademien. Das war in Deutschland erst ab 1919 mit dem Bauhaus gestartet. Also eine Karriere als Künstlerin wäre für sie so gar nicht möglich gewesen. Sie wäre gerne Sängerin geworden, weil sie eine schöne Singstimme hatte, aber die hatte sie in ihrer Krise verloren. Vermutlich auch, weil sie unglücklich verliebt war in einen Adligen, der aber ihre Freundin heiratete. Ja. Und das hatte sie nie verkraftet.
Ja.
Und dann zog sie sich zurück und hat eigentlich keine Karriere und auch keine Beziehung mehr für sich in der Zukunft gesehen.
Hans Prinzhorn war ja jemand, der offenbar ihr Genie erkannt hat. Aber apropos Genie, das war eigentlich ein Wort, das man Frauen damals überhaupt nicht zusprach, oder?
Genau, also eigentlich waren nur die Männer diejenigen, die künstlerisch kreativ sein konnten, so was das Bild in der Gesellschaft anging. Und Frauen waren reduziert auf Kunsthandwerk oder Handarbeiten. Und das war auch das Gebiet, in dem sie sich vorwiegend geäußert haben. Und bei der Vorauswahl der Psychiater in den Anstalten, die später dann Werke nach Heidelberg schickten, um die Sammlung von Prinzhorn überhaupt zustande zu bringen, die haben die Werke von Frauen einfach nicht so geschätzt, nicht so spannend gefunden. Und so kann man eigentlich auch erklären, warum wir weniger als 20% Arbeiten von Frauen hier in der Sammlung haben.
Sie haben schon gesagt, also es gibt durchaus Unterschiede zwischen Männern und Frauen, was das Genre betrifft und die Art der Kunst. Aber gibt es eigentlich auch große Unterschiede, was die Sujets betrifft? Also wählten Frauen von vornherein vielleicht auch andere Sujets?
Ja, also die Männer, die waren die großen Erfinder, die haben Kriegsmaschinerie erfunden, Perpetuum mobile Ideen gehabt. Die haben sich als Weltherrscher, Kaiser, Napoleon, kulturelle Regenten empfunden. Die haben sich sozusagen mehr mit diesem Größenwahn beschäftigt. Und Frauen sind typischerweise, die haben sich eher in Liebesbeziehungen hineingedacht, wollten sich vielleicht auch ein Leben am Hof oder ein großbürgerliches Leben vorstellen, haben mehr geschrieben als große Erfindungen gemacht, waren mehr in einer heimischen Idylle zu Hause. Also von dem her gibt es da schon Unterschiede.
Das passt ja auch ganz auf unser Beispiel, weil ja die Künstlerin, zu der wir hier sprechen, sich immerhin auch wirklich als Gattin im Geiste Kaiser Wilhelms II. Sah. Vielleicht, Frau von Beimer, haben Sie noch so ein heimliches Lieblingsbild in dieser Retrospektive, in dieser Else Blankenhorn-Schau, das die besonders mögen?
Es ist ganz schwer, da ein Lieblingsbild zu wählen. Aber was mich besonders berührt, war eine Darstellung in violettem Kopierstift. Da hat sie ein Veilchen, also passend zur Farbe dargestellt, mit dem menschlichen Angesicht. Und wenn man weiß, dass das Veilchen ein Sehnsuchtssymbol ist in der Blumensprache und es im Volksmund Marienbräutli genannt wird, dann passt auch das Pendant, ebenfalls in violettem Kopierstift gemacht, das sie dazu kreierte, nämlich einen königlichen Christus. Und dann versteht man, dass das wahrscheinlich eine Braut Gottes ist und ein Symbol für eine ideale, unbefleckte Beziehung, also so eine göttliche Heirat. Und wenn sie dann noch die Farbe Violett wählt, könnte das daran liegen, dass sie die Klangähnlichkeit von Violet, also Violett, und to violate, verletzen, bewusst einbringen wollte und das symbolisch nochmal aufwerten.
Ingrid von Beime hat die erste große Else Blankenhorn-Retrospektive kuratiert. Das Gedankenleben ist doch wirklich, heißt die Sonderausstellung noch bis 22. Januar in der Heidelberger Sammlung Prinzhorn. Die wiederum ist angeschlossen an die Psychiatrie der Heidelberger Uniklinik. Frau von Beime, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
40% der weltweiten Treibhausgasemissionen verdanken sich dem Bau- und Gebäudesektor. Jawohl, da sind Abriss und Neubau natürlich keine besonders gute Antwort. Wie wäre es mit Reparieren, mit Umbauen, mit Weiterbauen? Das genau fragt das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt und zeigt jetzt internationale und deutsche Lösungen für genau dieses Problem unter dem Titel Nichts Neues, besser bauen mit Bestand. Rudolf Schmitz hat die Schau gesehen.
Ein spektakulärer Turm aus übereinandergeschichteten Raumeinheiten im Stil des wieder angesagten Brutalismus, sorgfältig restauriert, da kann man sich vorstellen, was für großartige Atelierräume dabei rausspringen. Mehr als 10 Jahre hat es leer gestanden, das sogenannte Haus der Statistik am Berliner Alexanderplatz. Jetzt wird es saniert und offenbart verblüffend eigensinnige Qualität. Mitten in der Stadt, wodurch geplante und realisierte Hochhausbauten erheblicher kommerzieller Druck entsteht. Kurator Matthias Schnell.
Das Projekt Haus der Statistik zeigt, dass besonders in Innenstädten und in Stadtzentren es auch Räume braucht, die offen sind, die nicht nur für den Konsum da sind, sondern auch wo es verschiedene Nutzungen auch zusammenkommen, Kultur, Soziales, Arbeit, aber auch Wohnen für alle Menschen in der Stadt.
Hört sich fast zu schön an. Aber hier ist es dank einer Kooperation von Zivilgesellschaft und öffentlicher Hand tatsächlich mal gelungen, andere als kommerzielle Interessen in den Vordergrund zu stellen. Reaktivieren, umnutzen, anbauen, aufstocken, das sind die Stichworte eines Bauens im Bestand, das gewaltige Mengen CO2 einsparen will, die durch Abriss und Neubau freigesetzt werden. Da gibt es Beispiele jeder Dimension, von klein bis ganz groß. Ein Bahnwärterhäuschen in Wiesbaden, das durch Holzummantelung in einen Kinder- und Jugendtreff verwandelt wurde, mit begehbarer Dachfläche. Aber auch in großem Maßstab geschehen manchmal Wunder. Verblüffende Restrukturierungen mit sozialer Verträglichkeit. Peter Kaczola-Schmal, Direktor des Deutschen Architekturmuseums Frankfurt.
Das berühmteste ist vielleicht von La Carton Vassal in Bordeaux, ein sozialer Wohnungsbau mit Hunderten von Wohnungen, der nicht nur das Gebäude energetisch und qualitativ verbesserte für die Bewohner, sondern die Bewohner durften auch im Gebäude bleiben bei der Umwandlung. Und ihre Gesamtmiete hat sich nicht verteuert, die Nettomiete schon, aber die Nebenkosten sind extrem gesunken, sodass sie brutto gleich rauskamen. Das ist also eine sehr soziale Nachhaltigkeit. Und ein herausragendes Gebäude ist entstanden mit hoher Wohnqualität.
In diesem Fall war es der Anbau von Wintergärten und Balkonen, der den 530 Wohnungen mehr Licht, mehr Aussicht, mehr Wärmedämmung brachte. Ermutigende Beispiele also, wie man Abrissbirne und Bauschutt vermeiden kann. Aber Bauen im und mit Bestand, so dringlich es in ökologischer Hinsicht erscheint, trifft immer noch auf Hindernisse. Peter Kaczola-Schmal.
Das ist für viele Architekten, für viele Bauherren und für sehr viele Anleger eine sehr, sehr schwierige geistige Übung. Bei Gebäuden zum Beispiel von 1950 bekomme ich keine Garantie, was verbaut worden ist. Niemand sagt mir, was drin ist. Ich kann damit die Qualität des Materials nicht bewerten. Folglich gibt es überhaupt keine Sicherheit, dass das, was im Gebäude drin ist, auch in Zukunft als gefahrlos bewertet wird. Damit rücken die Bestandsgebäude bei der Bewertung schwer nach hinten.
Es geht also nicht nur um mentale Flexibilität, sondern um Vorschriften, Gesetze, Baunormen und natürlich die Big Player des Immobilienmarktes.
Es müsste also eine positive Bewertung her, die sagt, oh, Sie wollen 50.000 Kubikmeter Beton erhalten. Ja, das ist in Nachhaltigkeitsskala so und so viel Punkte wert. Das können Sie einbringen in Ihr Portfolio. Wenn man das tun würde, würden diese Dinge besser bewertet und die Probleme des Bestandes werden in den nächsten 2-3 Jahren, solange diese Gesetze nicht geändert werden, nicht angegangen.
Wieder mal, wie so oft bei der Verbesserung der Welt, eine komplizierte Kiste. Das Display der Ausstellung mit ihren Filmen, Modellen, Skizzen und Publikationen ist übrigens recycelt. Alles stammt aus vorherigen Präsentationen des Museums. Und ach ja, das Deutsche Architekturmuseum selbst, dessen Stammhaus gerade renoviert wird, zeigt diese Ausstellung in einem Interimsquartier. In einem ehemaligen Bürokomplex aus den frühen 1950er Jahren. Dort wuchert jetzt ein neues Soziotop, eine Brauerei, Ateliers, Filmstudios, Gastronomie. Damit könnte es allerdings schon bald vorbei sein. Voraussichtlich wird das ehemalige Neckermann- und Telekom-Areal 2025 abgerissen. Wenn kein Wunder geschieht.
Nichts Neues. Besser bauen mit Bestand. Die Ausstellung im Frankfurter Architekturmuseum läuft noch bis 15. Januar.